Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. CCP ist im Ferienmodus. Schön, dass du hier bist. Die wichtigste Person ist hier. Tut mir leid, bist nicht du. Du bist die zweitwichtigste. Die wichtigste ist Jesus. Und wir haben es gesungen. We came because of you. Wir sind wegen ihm gekommen. Weil wir ihm begegnen müssen, wollen, weil wir Hunger haben nach mehr von diesem wunderbaren Jesus. Deswegen sind wir gekommen. Ein bisschen soziale Gemeinschaft, ein paar schöne Lieder, eine hoffentlich nicht zu schlechte Predigt, das ist nicht genug. Wir wollen diesem Jesus begegnen. Das brauchen wir. Wer von euch geht mit mir einig, dass die Tage böse sind? Ich glaube, die allermeisten, hä? Wir sind in der Betrachtung des Epheserbriefs beim Kapitel 5 angekommen. Und da gibt uns Paulus diesbezüglich einen Ratschlag. In den Kapiteln 1 bis 3 hat Paulus uns erklärt, wer wir sind in Jesus und was wir alles haben. Und dann, das haben wir schon gesagt, ab dem Kapitel 4 geht es darum, dass wir das alles umsetzen. Das soll sich ja irgendwie in unserem Alltag niederschlagen. Dass wir freigemacht worden sind, dass wir erlöst sind, dass wir zu einer lebendigen Hoffnung gekommen sind. Das alles soll in unserem Leben sichtbar sein. Jetzt ist Domin Dings weg. Hilfe. Ah, jetzt ist er wieder da. Super. Wir sollen ein Leben führen, passend der hohen Stellung, zu der wir berufen worden sind, zu der wir gemacht worden sind. Dann im Vers 15 und 16 im Kapitel 5 heißt es: Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Mit anderen Worten, weil die Tage böse sind, oder wie es die neue Genfer sagt, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, sollen wir darauf Acht geben, den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit zu machen. Damit beschäftigen wir uns heute. Als erstes muss gesagt werden, die Zeit ist etwas von den Dingen, die nun mal absolut gerecht verteilt sind auf der Erde. Etwas von dem Wenigen. Ich habe mal einen guten Vergleich gelesen oder gehört. Stell dir mal vor, du gewinnst einen Preis. Dieser Preis ist sehr ungewöhnlich. Und zwar stellt dir die Bank jeden Morgen 86.400 Franken zur Verfügung. Jeden Morgen wird das Geld auf dein Konto gut geschrieben. Aber dieser Preis hat auch gewisse Regeln. An die musst du dich halten. Die erste Regel ist, wenn du das Geld nicht ausgibst bis zum Abend, dann ist es weg. Es wird dir wieder weggenommen. Du kannst das Geld nur diesen Tag brauchen. Die zweite Regel ist, du darfst es nicht auf ein anderes Konto überweisen. Nur du kannst dieses Geld gebrauchen. Die dritte Regel, egal was du mit dem Geld machst, ob du es brauchst, sinnvoll oder nicht sinnvoll, am Abend ist es weg, am nächsten Morgen bekommst du wieder genau die gleiche Summe. Und die letzte Regel ist, der Gutschein ist plötzlich mal vorbei. Ohne Vorwarnung kann die Bank sagen, fertig mit dem Geld. Von heute auf morgen ist das eingestellt. Die Frage ist, wie würdest du dich verhalten? Was würdest du mit dem Geld machen? Logisch, wir alle würden das Geld möglichst viel ausgeben, möglichst viel einsetzen. Wir wollen ja nicht, dass das am Schluss vom Tag wieder weg ist, oder? Wir würden das Geld sinnvoll einsetzen wollen. Da wir ja nicht wissen, wie lange dieser Vertrag läuft oder dieser Gutschein läuft, würden wir es auch in bleibende Werte einsetzen. Wir würden nicht nur Kleider oder Gummibärli oder sowas kaufen. Wir würden sinnvolle Sachen kaufen und wir würden das Geld weitergeben an Leute, die etwas brauchen, würden wir für sie etwas Gutes tun. Nicht nur das Geld für uns ausgeben. Wir würden uns überlegen, den bestmöglichen Gebrauch von diesem Geld zu machen. Logisch, oder? Das geht ihr sicher mit mir einig. Wisst ihr, dass das eigentlich Realität ist? die Bank, die das, uns dieses, diesen Gutschein jeden Tag gibt, ist Gott. Und das Geld ist die Zeit. Jeden Tag haben wir 86.400 Sekunden geschenkt bekommen von Gott. Heute hast du genau gleich viel Zeit wie die anderen 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Nämlich 24 Stunden oder eben 86.400 Sekunden. Wenn wir diese Zeit nicht nutzen, dann ist sie weg. Uns gehört das jetzt, machen wir das Beste daraus. Kein Wunder, sagt da der Psalmist, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder wie es die Hoffnung für alle sagt, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Psalm 90, Vers 12. Irgendwann ist unser irdisches Leben vorbei, unsere Zeit abgelaufen. Die Frage ist, was haben wir dann mit diesem Gutschein gemacht? Haben wir es sinnvoll genutzt? Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, rät uns Paulus. Die Frage stellt sich natürlich, was ist der bestmögliche Gebrauch von unserer Zeit? Wir alle stehen in verschiedenen Herausforderungen. Familie, Haus, Garten, Job, vielleicht noch eine ehrenamtliche Aufgabe. Dann sind natürlich die Medien, die auch ihr Tribut wollen, wo man sehr viel Zeit vertrödeln kann. So sind wir schnell rund um die Uhr beschäftigt. Ich glaube nicht, dass Paulus meinte, wenn er sagte, kauft die Zeit aus, dass wir möglichst viel in den Tag hineinstopfen sollen. Vielmehr meinte er, dass wir genau auswählen, mit was wir unsere Zeit, unseren Tag füllen. Im Umgang mit unserer Zeit sollen wir weise sein, sagt er doch. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Epheser 5,15. Weise, ja weise werden wir, wenn wir nach Gottes Willen fragen. Nach seinem Leben, nach seinem Willen leben und dementsprechend die richtigen Prioritäten in unserer Zeiteinteilung setzen. Persönlich glaube ich, die entscheidenden Fragen ist, was ist wirklich wichtig? Was hält Bestand? Was ist Gott? Was fordert sein Reich? Was ist für Gott wichtig? Was ist für meine Mitmenschen wichtig? Worauf kommt es am Schluss im Leben an? Was hält ewig Bestand? Das sind Fragen, die uns helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wenn wir aus unserem Leben das Beste machen wollen, dann müssen wir lernen, unsere Zeit gemäß diesen Prioritäten richtig einzusetzen. Unser Leben hier auf der Welt ist wie ein Tropfen im Vergleich mit dem Ozean. Was ist denn wichtig für den Ozean? Ist es wichtig, was andere von mir dachten? Ist es wichtig, wie schön mein Auto, meine Wohnung war, meine Kleider, in Betracht von dem Ozean im Vergleich? Wir wollen in den Tropfen investieren, in den Ozean investieren. Dort sind andere Prioritäten wichtig. Ich habe vor 2 Wochen, hatten wir ja einen Lobpreisgottesdienst, da hatte ich einen Eindruck von einem Bibelvers, von Matthäus 9, 37 und 38, das heißt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dazu hatte ich ein innerliches Bild, ich sah ein reifes Kornfeld und ich sah auch Erntehelfer. Aber diese kümmerten sich wenig um die Ernte. Sie gingen raus und pflückten die Blumen, statt die Ernte einzuholen. Die Blumen sind ein Supplement, aber es geht um die Ernte. Das Bild hat mich angesprochen und noch länger etwas beschäftigt. Ich musste Buße tun, weil ich gemerkt habe, ich gehe viel auch hinter den Blumen her. Ich möchte oftmals auch lieber die Blumen im Wohnzimmer. Ich beklage mich manchmal, dass ich im Erntefeld arbeiten soll. Ich setze manchmal oder oft die falschen Prioritäten, wenn es doch um etwas viel Wichtigeres geht. Ich bin heute mit dem Velo hergefahren und da ist mir das nochmals in den Sinn gekommen. Und da habe ich gedacht, eigentlich hat es noch wie eine zweite Dimension in dem Bild. Die Blumen sind nicht für die Nahrung da, aber die Ernte schon. Wir sollen hinter dem her sein, was uns wirklich nährt. Blumen sind zwar schön, sie tun der Seele auch ein bisschen gut, aber richtig nähren ist etwas anderes. Und ich denke, wir sollten jetzt, gerade in dieser Zeit, wo die Tage böse sind, sollten wir unsere Seele nähren mit dem, was Bestand hat, nämlich dieser wunderbare Jesus. Nahe bei ihm zu sein, das ist unser Glück. 86.400 Sekunden Leben sind dir geschenkt heute. Es liegt an uns, was wir damit machen. Wir können über die Zeit herrschen. Nicht die Zeit soll über uns herrschen. Manchmal komme ich mir so vor, ich renne hinter der Zeit her. Da muss ich sagen, stopp. Hey, ich muss herrschen über meine Zeit, nicht ihr hinterherrennen. Logischerweise rede ich jetzt von unserer Zeit im Allgemeinen. Unser Alltag ist voll auch mit Belanglosigkeiten. Das gehört nun mal zu unserem Leben. Ich glaube auch nicht, dass Gott etwas dagegen hat, wenn wir ab und zu mal etwas Belangloses tun. Jürgen und ich schauen am Montag unserem freien Abend auch mal gerne einen netten Film. Nicht sehr nützlich, nicht sehr wichtig, einfach entspannend. Ich glaube nicht, dass Gott etwas da dagegen hat. Aber es kommt auf das Maß an, wenn wir nur noch Fernsehen gucken jeden Abend oder weiß ich was. Es kommt auf die gesamte Lebensausrichtung drauf an. Am Ende der Zeit stehen wir alle einmal vor Gott und müssen Rechenschaft ablegen, wie wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie verwendet haben. Ich sage das nicht gerne. Von dem spricht man heute eigentlich gar nicht mehr. Heute ist mehr der Gnadeboom und ich bin für die Gnade auf jeden Fall. Das ist ganz klar, aber Gott ist und bleibt ein Richter und wir alle müssen einmal vor ihm erscheinen. Und es ist meine Verantwortung, ich habe das gerade letztens in der Bibel wieder gelesen, die Lehrer, die werden erst recht sehr streng beurteilt. Es ist meine Verantwortung, das auch wieder mal zu sagen. Wir alle erscheinen vor dem Richterstuhl Gottes. So heißt es nämlich im 2. Korinther 5,10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Ich weiß, das sind nicht Bibelstellen, die wir uns ins Wohnzimmer aufhängen. Das hören wir nicht so gerne. Und doch ist es Realität. Aber das Gute ist, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann brauchst du keine Angst zu haben vor dem Richterstuhl. Weil da geht es nicht um Erlösung oder Nicht-Erlösung. Erlöst sind wir allein aus Gnade. Das ist ganz klar. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann ist dir der Himmel gewiss. Und zwar nicht wegen dem, was du für Gott getan hast, sondern wegen dem, was er für dich getan hat. Wegen dem, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Nicht unsere Werke, sondern sein Werk erlösen uns. Der Richterstuhl Christi, der entscheidet, wie gesagt, nicht über Erlösung. Alle unsere Sünden sind vergeben und wir werden niemals dafür büßen müssen. Die Strafe liegt auf ihm. Er hat alles getragen. Wir müssen keine Strafe mehr fürchten. Dort vor dem Richterstuhl werden wir nicht für unsere Sünden verurteilt, sondern Gott wird uns belohnen. Für das, was wir getan haben, für unseren Einsatz für sein Reich, für das, was wir ihm Ehre gebracht haben. Ich möchte es nochmal betonen, es hat nichts mit der Rettung zu tun. Errettet sind wir so oder so, wenn wir Jesus im Herz haben. Aber die Bibel spricht auch ganz klar von einem Lohn. Wir sind rein aus Gnade gerettet. Das haben wir ja vom Epheserbrief schon gelernt. Im 2. Kapitel heißt es nämlich, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und dann nur ein paar Verse weiter. Wiederholt sich Paulus eigentlich, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2, 8 bis 9. Also Paulus legt da Druck auf. Die Erlösung ist völlig frei von Werken. Das ist reine Gnade. Wir müssen und wir können nicht uns selber erretten. Oder die Errettung verdienen. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber wir sollen nicht dort stehen bleiben. Gerade weil wir errettet sind, weil ein anderer Geist in uns lebt, gerade weil Gottes Kraft in uns ist, können wir einen Unterschied machen in diesem Leben. Und können wir Gott Ehre bringen. Im Vers 8 schreibt Paulus, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Und er fordert uns herauf, deshalb, eben weil wir mit dem Herrn verbunden sind, überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Epheser 5, 8 und 10. Also bei dem, was wir in unserem Leben tun, sollen wir überlegen, gefällt das meinem Herrn? Ist das gut? Beginnen tut er das Kapitel 5 mit der Aussage, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder, Epheser 5, 1. Die Elberfelder übersetzt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Um jemandes Nachahmer zu sein, müssen wir diese Person kennen, oder? Logisch. Du kannst zum Beispiel kein Nachahmer von Ludmilla von Tobel sein, oder? Die kennst du nicht. Den Namen habe ich nur erfunden. Die gibt's gar nicht. Aber unseren Herrn gibt's und den können wir kennen. Gott möchte, dass wir ihn, also dass wir Jesus zum Vorbild nehmen und ihm nacheifern. In unserem Reden, Denken, Handeln, in unserem Charakter, in unserer Zeiteinteilung, in allem dem, was uns ausmacht. Sollen wir Jesus als unser Vorbild nehmen? Vor einigen Jahren gab es ja die WWJD-Bewegung. Kennt ihr jemand noch? Die Idee war damals, dass die Christen so ein Armband trugen und sich bei allem, was sie taten, fragten, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Die Armbänder sind verschwunden, aber die Frage bleibt. Was würde Jesus tun in meiner Situation? Wie würde er umgehen mit der Zeit? Wie würde er mit deinem Geld umgehen? Wie würde er mit seinen Mitmenschen umgehen? Voraussetzung, dass wir das wissen, ist, dass wir diesen Jesus auch kennen, oder? Wie vorhin gesagt, Ludmilla von Tobel, was machst du, wenn du sie kennenlernen willst? Du verbringst mit dir Zeit, oder? Und das Gleiche ist mit Jesus. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto mehr lernen wir sein Herz kennen. Desto näher kommen wir ihm. Desto mehr wissen wir, wie er handeln würde in unserer Situation. Jesus hat uns seinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben. Durch diesen Heiligen Geist lebt er in uns. Und da heißt es auch, wir sollen Gemeinschaft haben mit diesem Heiligen Geist in uns. Er ist es, der uns erinnert, so zu leben, wie Jesus leben würde. Er ist es, der uns erinnert, was Jesus gesagt hat. Und er ist es, der uns die Kraft gibt, so zu leben, wie es unserem Stand als wiedergeborene Christen entspricht. Im Kolosserbrief hat es Paulus sehr wunderbar ausgedrückt, finde ich. Er hat da geschrieben, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt und seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Kolosser 1, 9 bis 12. Hey, das ist eine wunderbare Aussage. Ich finde es so gut, darum sage ich es nochmal mit meinen eigenen Worten. Durch Gottes Geist bekommen wir alle nötige Weisheit und Einsicht, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen und zu tun. So können wir ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir sind darum imstande, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist nicht meine Erfindung, das steht in der Bibel. So dass unser Leben Früchte tragen wird und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird uns mit der ganzen Kraft ausrüsten, die wir brauchen, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. In jeder Situation standhaft und geduldig. Ich finde das schon noch eine Herausforderung. Aber das möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Und darum haben wir wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat uns zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürfen wir einmal in seinem Reich des Lichts leben. Weil wir seine Erben sind, schon hier auf Erden, hat er uns seinen Geist gegeben als Siegel, der uns in uns all das bewirkt. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihn, den Heiligen Geist in uns. Wir sind aufgefordert, unsere Zeit auszukaufen, das Beste aus jedem Tag herauszuholen. Dazu befähigt uns der Heilige Geist. Wir haben es eben gelesen. Durch Gottes Geist bekommen wir alle nötige Weisheit und Einsicht, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und er gibt uns die Kraft, diesen Willen auszuführen. Er rüstet uns aus, dass wir in jeder Situation ihm Ehre bringen können. Kein Christ ist dazu verurteilt, irgendwie machtlos zu Schanden zu kommen. Ich sage nicht, dass das Leben problemlos ist. Ich kenne das, weiß Gott genug gut, dass es nicht immer einfach ist. Aber dieser Heilige Geist in uns hilft uns, aus jeder Situation das Beste herauszuholen, die richtigen Prioritäten zu setzen, uns zu fragen, um was geht es eigentlich in diesem Leben? Geht es da um mich oder geht es um etwas Höheres? In unserem Christenleben geht es darum, dass wir diesem Heiligen Geist immer mehr Raum geben und in dieser Verbundenheit mit Jesus leben. Und das ist kein Krampf. Das ist Freude und Erfüllung unserer herrlichen Berufung. Wir müssen vor Gott nichts leisten. Habe ich schon ein paar Mal gesagt heute. Wir müssen nichts leisten. Aber wir sollen und können unsere Zeit sinnvoll einsetzen. Und das macht uns letztendlich glücklich. Ein Fernsehabend ist schon mal okay. Aber letztendlich richtig glücklich sind wir, wenn wir voll in der Verbundenheit mit Jesus sind, wenn wir ihn erleben, wenn wir erfahren, wie gut er ist und es mit uns meint. Das macht doch nachhaltig glücklich. Wir entscheiden heute, was wir am Ende, wenn wir mal auf unser Leben zurückschauen, denken, ob wir dann dankbar sagen können, ja, ich habe das Beste aus jeder Situation geholt. Oder ob wir dann vielleicht reuevoll sagen müssen, ich habe vieles verpasst, weil mir der Fernseher, mein Ansehen, weiß ich, was wichtiger war. Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn die Tage sind böse. Epheser 5, 15 und 16. Weil die Tage böse sind, und ich denke, es warten nicht bessere Tage auf uns. Deshalb sind wir herausgefordert, die richtigen Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Jesus immer näher zu kommen. Denn in seiner Nähe werden wir stark. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die haben wir nicht einfach irgendwie so beim Fernsehschauen mit den, auf dem Sofa. Die Freude am Herrn ist manchmal auch eine Herausforderung, dem Herrn zu begegnen, mit ihm mal spazieren zu gehen oder weiß ich was. Seine Nähe zu suchen, das lässt uns fröhliche Christen sein und verändert unseren Charakter erst auch noch. Das ist auch noch gut. Nun möchte ich noch beten und dann wird Vanessa den Gottesdienst wieder abschließen. Vater, ich danke dir zuerst einmal einfach für die Zeit, die du uns allen geschenkt hast, für die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Herr, und du siehst die Herausforderungen, denen wir auch gegenüberstehen. Du weißt, wie wir vollprasselt werden in unserem Leben mit so vielen Eindrücken, mit so vielen Herausforderungen. Herr, mit so vielen Sachen, die uns beschäftigen. Hilf du uns, wunderbarer Heiliger Geist, so wie es dein Wort auch sagt, dass wir uns fokussieren können. Dass wir das erkennen, was dein guter Wille für unser Leben ist. Dass wir uns nicht verzetteln, sondern dass wir uns konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Du hast jeden Einzelnen eine wunderbare Berufung gegeben. Hilf uns, dass wir in die Berufung hineinkommen und dass wir wirklich das Beste aus unserer Zeit, unserem Geld, unserem Talent, allem, was wir sind und haben, das soll das Beste, das Optimum rausgeholt werden für dich, Jesus, für dein Reich. Und du sagst ja, Herr, dass wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, dann wirst du uns alles andere geben. Und das haben wir schon alle x-fach erlebt. Danke vielmals, Herr. Danke für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe. Herr, dass wir überhaupt errettet sein dürfen, dass du uns gesucht hast, dass du uns nachgegangen bist, dass du uns beim Namen gerufen hast, dass du hast wollen, dass wir deine Kinder werden. Herr, ich danke dir dafür. Danke für all das Segen, das wir haben. Du bist ein wunderbarer Vater und das Leben mit dir lohnt sich wirklich. Herr, du machst unser Leben wertvoll. Wir loben und preisen dich dafür. Danke für all das Segen, das wir dürfen haben durch dich, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Amen.